Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur Energiezukunft. Mein Name ist Lena Brink und ich bin seit Anfang Mai neue Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz und ich freue mich sehr, hier heute meine erste Folge für diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das auf den ersten Blick vielleicht sehr technisch klingt, aber bei genauerem Hinsehen auch super viel mit Natur, Klimaschutz und der praktischen Umsetzung der Energiewende zu tun hat, dem ökologischen Trassenmanagement. Stromleitungen sind die Lebensadern unserer Energieversorgung und allein das deutsche Übertragungsnetz umfasst rund 38.500 Kilometer. Die Verteilnetze haben eine Länge von über 1,7 Millionen Kilometer und man weiß einfach, diese Infrastruktur ist unverzichtbar, damit der Strom letztendlich auch zuverlässig dort ankommt, wo er gebraucht wird. Und gleichzeitig verlaufen diese Trassen aber auch durch Landschaften, Wälder und Schutzgebiete und genau dort stellt sich eine besonders spannende Frage. Wie können Versorgungssicherheit, Betrieb und Wartung einerseits und der Schutz von Biodiversität andererseits besser zusammengedacht werden? Oder anders gedacht, wie kann aus einem notwendigen technischen Eingriff in die Landschaft auch eine ökologische Chance entstehen? Und ich freue mich sehr, genau dieses Thema heute mit zwei Gästen der Netze BW zu besprechen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Friederike Müller und Gesa Domes. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, danke, Lena.
Ja, ich würde euch zu Beginn einfach kurz einmal vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen einen Einblick davon bekommen, was ihr macht und warum genau ihr zu diesem Thema gekommen seid. Friederike, du bist Umweltingenieurin und hast an der Hochschule in Wiesbaden studiert und hast in den ersten Berufsjahren danach in einem Ingenieurbüro gearbeitet und hast dich auch da schon mit Ausgleichsmaßnahmen beschäftigt. Seit 2018 bist du bei der Netze BW im Genehmigungsmanagement und da auch schon in der Behördenkommunikation der Trassenpflege unterwegs gewesen. Und seit 2019 hast du hier auch die Projektleitung für Sumpfspannwerke übernommen, ein Thema, über das wir im weiteren Verlauf noch zu sprechen kommen. Und seit 2025 bist du Teamleiterin des Teams Operative Nachhaltigkeit und Ökologie. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute direkt Verstärkung mitgebracht hast. Gesa, du hast deinen Master in Ökologie, Evolution und Naturschutz an der Uni Potsdam gemacht und hast deine Masterarbeit über die Wiederbesiedlung von Waldbrandflächen in Brandenburg geschrieben. Super spannendes Thema. Und nachdem du bereits einige Projekte zum Thema Artenschutz und Umweltbildung gemacht hast, bist du vor 2,5 Jahren bei der Netze BW eingestiegen und kümmerst dich hier um diese Synergien zwischen Artenschutz, Naturschutz und der Energiewende und dem Netzausbau. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, Gesa, Friederike, ich würde euch einfach bitten, unseren Hörerinnen und Hörer vielleicht mal die wichtigsten Begriffe zu erklären, damit sie unserem Podcast auch gut folgen können.
Als erstes würde ich anfangen mit dem Wort Trassenpflege. Unter Trassenpflege verstehen wir die Wartung unserer Freileitungen hinsichtlich des Gehölzes, was drunter wächst. Da wird jedes Jahr geguckt, geschaut, geprüft, inwieweit Bäume in unsere Anlage wachsen. Weil man kann sich vorstellen, wenn ein Baum sich den Leiterseilen nähert, kann es natürlich zu einem Überschlag kommen. Und das kann zu einem Stromausfall führen, kann aber auch dazu führen, dass ein Baum anfängt zu brennen. Also alles Szenarien, die man natürlich nicht möchte. Deswegen ist das ein ganz essentieller Teil der Wartung unserer Stromleitungen. Dieses Thema kann man natürlich auch ökologisch gestalten.
Und das ist dann das ökologische Trassenmanagement?
Genau, also man würde das ökologische Trassenmanagement abgrenzen vom konventionellen Trassenmanagement, bei dem man ganz grob erklärt, wirklich nur den Fokus auf die technische Anlage legt und die nötigen Mindestabstände zur Vegetation. Und da hört es dann auch schon auf. Mehr schaut man sich eigentlich nicht an und setzt auch nicht um. Und beim ökologischen Trassenmanagement erweitert man diesen Fokus und berücksichtigt eben nicht nur die technischen Mindestabstände, sondern setzt diese Pflege eben auch möglichst naturverträglich um und so, dass ein Mehrwert eben für die Natur auch entstehen kann. Somit ist es wirklich ein Balanceakt zwischen Technik und Natur, aber auch ein super spannendes Arbeitsfeld für uns. Ganz konkret unterscheiden wir bei ökologischem Trassenmanagement nochmal in sogenannte Basismaßnahmen und Spezialmaßnahmen. Basismaßnahmen muss man sich vorstellen, dass wir eigentlich nur die vorhandene Vegetation managen. Das passiert durch relativ einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel die selektive Entnahme von Gehölzen, die zum Beispiel schon zu hoch sind oder von denen man weiß, dass sie sehr, sehr schnell wachsen, Birke, Pappel. Und stehen bleiben darf dann alles, was niedrig genug ist oder was sehr langsam wächst, wie zum Beispiel eine Eiche. Darunter ist auch gemeint, dass wir anstatt einen Baum komplett zu entnehmen, wir ihn vielleicht eher einkürzen, also nur bestimmte Äste entfernen, die zu nah an die Leitung heranwachsen und eben nicht den gesamten Baum entnehmen. Anderes Beispiel wäre die Schaffung von stehendem oder liegendem Totholz und die Förderung einer gestuften Waldrandstruktur. Also alle diese Maßnahmen sind mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Fachexpertise, da Betonung immer auf relativ, dann eben auch umsetzbar und an ganz vielen Orten auch anwendbar. Und unter Spezialmaßnahmen verstehen wir dann wirklich eine sehr, sehr gezielte Entwicklung mit ganz klarem Fokus auf bestimmte Arten oder auch Lebensräume. Da haben wir zum Beispiel Beweidungsprojekte, da natürlich Weidetiere, kann man sich vorstellen, ein bisschen naturverträglicher dann doch arbeiten als ein großer Forstmulcher. Ziegen haben sich hier sehr bewährt, da die mit Vorliebe dann eben auch Gehölze verbeißen. Und diese Spezialprojekte finden eigentlich immer in Kooperation mit Behörden oder Verbänden oder AnwohnerInnen auch vor Ort statt, um uns eben auch diese Expertise dann mit ins Boot zu holen oder die SchäferInnen, die wir auch dafür benötigen. Für Basis und Spezial gilt, dass wir natürlich auch Monitorings von bestimmten ausgewählten Flächen durchführen, um eben auch gewährleisten zu können, dass unsere Maßnahmen auch zum Erfolg führen.
Ja, ein super spannendes und wichtiges Thema. Stromtrassen greifen zwangsläufig in unsere Natur und Landschaft ein und gleichzeitig sind sie aber essentiell für unsere Energieversorgung. Und das ist auch ein Thema, was wir hier im Podcast bereits in der Folge mit Saskia Albrecht besprochen haben. Und heute gehen wir in eine ähnliche Richtung, aber mit einem sehr konkreten Fokus auf den Betrieb. Wie gelingt denn diese Doppeloptimierung zwischen Versorgungssicherheit, also dem Betrieb, der Sicherheit und der Wartung und der Biodiversität in der Praxis? Oder ganz direkt gefragt, wie geht ihr heute damit um, Eingriffe durch Stromtrassen möglichst naturverträglich zu gestalten und daraus vielleicht sogar ökologische Mehrwerte entstehen zu lassen?
Genau, also uns ist vorab immer wichtig zu erklären, dass eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren für uns sowieso ein gesetzlicher Standard gilt, der an sich schon sehr hoch ist. Also bei Planung, Bau, Betrieb erfüllen wir eben diese gesetzlichen Mindeststandards, zum Beispiel von Öffentlichkeitsbeteiligung vor Bau, zum Beispiel von umfangreichen Umweltverträglichkeitsprüfungen etc. Und auch im Betrieb sind wir an geltendes Naturschutzrecht gebunden. Also der bisherige Mindeststandard ist an sich per Gesetz auch schon sehr hoch. Aber bei der Netze BW gehen wir jetzt eben noch einen Schritt über diesen gesetzlichen Mindeststandard hinaus, zum Beispiel eben mit diesem Thema der ökologischen Trassengestaltung auf Hochspannungsfreileitungstrassen und auch der Anlegung von artenreichen Blühwiesen auf unseren Umspannwerksgeländen. Und das sind die beiden Themen, die wir heute auch mit im Gepäck haben.
Super, das klingt total spannend und ich bin da echt auch sehr neugierig drauf, wenn wir später weiter einsteigen. Aber vielleicht einen Schritt vorab. Du hast es gerade auch schon angesprochen, das Stichwort Artenvielfalt. Es wird ja häufig auch von einer Biodiversitätskrise gesprochen, aber müsste man nicht eher auch von einer Biodiversitätskatastrophe sprechen?
Jein, also einerseits nein, weil wir ganz klar auch als Team immer dazu aufrufen, dass man in der Kommunikation über Biodiversität eben auch möglichst positiv bleibt. Also ihr im Podcast habt ja zum Beispiel auch schon mal eine sehr spannende Folge über Psychologie der Klimakrise und warum eben Menschen handeln oder nicht handeln, die ich als Vorbereitung jetzt gehört hatte, eben auch schon aufgenommen. Und bei der Kommunikation über Biodiversität ist es ganz genauso. Also die Wissenschaft ist da sehr klar. Menschen reagieren mit Angst, mit Abneigung, mit Resignation, wenn man wirklich diese negativen Wortbilder immer verwendet, zu dem ja Katastrophe definitiv gehört. Dementsprechend einmal nein, weil wir dazu tendieren würden, also das Wort Krise zu verwenden oder auch Herausforderung, einfach um in der Kommunikation positiver zu bleiben. Aber ganz klar auch ja, denn der Stand der Biodiversität ist klar abnehmend und er ist wirklich auch in solchen Umfang abnehmend, dass die Lage sehr, sehr ernst ist. Ich würde ganz gerne eben, weil auch schon in der Eingangsfrage das ein bisschen durcheinander ging, kurz eine kleine Definition von Biodiversität anschließen, weil das so ein bisschen wie der Begriff Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit häufig ein bisschen falsch verwendet wird oder auch schon abgenutzt ist und das uns ganz wichtig ist, dass wir eben bei diesen Begriffen wie Artenvielfalt, Biodiversität auch immer ganz klar sind. Also Biodiversität per Definition umfasst nämlich einen Dreiklang. Es ist einmal gemeint, erstens die Vielfalt der Ökosysteme oder Lebensräume. Also ein Wald ist keine Wüste. Zweitens die Vielfalt der Arten, die du dir schon angesprochen hattest, Lena. Also ein Kamel ist kein Wal und das ist auch der Bereich der Biodiversität, der den Menschen am geläufigsten ist. Und drittens und vermutlich am unbekanntesten ist aber eben auch gemeint die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten. Also wir hier im Podcast sind alles Menschen und unterscheiden uns aber genetisch trotzdem. Und das ist eben auch sehr, sehr wichtig für gesunde Populationen.
Ich glaube, das war nochmal eine total wichtige Einordnung, um das ganz auch ganz konkret zu haben. Und ich finde gerade dann jetzt diesen Zusammenhang mit dem Netzbetrieb. Kannst du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, was da eure Herausforderungen sind oder wie sich euer Ansatz da auch verändert hat in den letzten Jahren?
Genau, also man muss ganz klar sagen, gerade wenn es ums Artensterben geht oder eben auch den Verlust der anderen biologischen Vielfalt, ist als Grund zu nennen ganz klar der Mensch und sein Handeln, also wie wir Lebensräume heutzutage nutzen. Da ist natürlich gemeint die Landwirtschaft, aber auch die Forstwirtschaft, aber eben auch alle Infrastrukturprojekte, die Natur und Landschaft durchziehen. Und da sind wir als Netzbetreiber natürlich auch Teil davon, da unsere Infrastruktur, also die Umspannwerke, die Erdkabel, die Freileitungen, all das durchzieht natürlich die Natur und Landschaft und hat da auch ganz klar einen Effekt, der im schlechtesten Fall negativ ausfällt. Und wir versuchen eben jetzt, den ins Positive umzukehren.
Ja, da ist das große Stichwort das eingangs genannte ökologische Trassenmanagement. Kannst du oder könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie dieser Ansatz entstanden ist, wo der herkommt?
Also die Idee an sich gibt es schon sehr lange so unter den Netzbetreibern. Aber wir haben dann bei uns auch intern, ja, haben sich die richtigen Personen getroffen, sagen wir mal so, mit dem passenden Mindset. Und ja, wir haben uns einfach gedacht, warum machen wir das nicht? Wo könnten wir ansetzen? Eigentlich eine super sinnvolle Sache, eben weil wir so viele Trassen haben, weil wir so viel Fläche darüber eben bekommen, auf denen man was Sinnvolles machen könnte. Und ja, dann ist eben dieser Gedanke oder diese Idee bei uns auch weiter gediehen, so dass wir jetzt seit guten zwei Jahren da auch intensiver eingestiegen sind.
Holt die Hörerinnen und Hörer vielleicht mal ein bisschen ab. Also wie setzt man solche Projekte konkret um oder solche Konzepte?
Also zunächst braucht man mal eine Vision und eine Idee, wie sich das, ja, das Zielbild gestalten könnte. Und ja, Fachwissen muss man sich natürlich dazu aneignen, die richtigen Leute an den Tisch holen. Aber ich denke, so ganz wichtig ist, was gerade auch schon angeklungen war, die Kommunikation darüber, also das gut zu veranschaulichen, was der Mehrwert ist. Und dann eben die richtigen Leute auch da mitnehmen bei dem Thema. Also ganz wichtig sind Leute, die da einen unterstützen, die die Notwendigkeit sehen, die auch nicht aufhören, einen zu unterstützen und da einfach, ja, sich für einsetzen. Das ist unglaublich wichtig. Und funktioniert sowas auch?
Das kann ich mir vorstellen aus der Praxis, dass es eben auch ganz oft einfach Unterstützer, Partner vor Ort braucht, die dann letztendlich hier auch mit dabei sind und unterstützen. Wie wird das ökologische Trassenmanagement denn in Kommunen oder auch von anderen Akteuren wahrgenommen?
Durchweg positiv. Das liegt, denke ich, vor allem daran, dass wir natürlich einen sehr visuell greifbaren Effekt auch haben auf die Landschaft. Also natürlich muss nicht jede Person jetzt einen Strommast oder eine Freileitung als schön empfinden. Aber durch das ökologische Trassenmanagement gelingt es einfach, dass sich diese Infrastruktur sehr viel harmonischer auch ins Landschaftsbild einfügt. Und auch durch die Sumpfspannwerke, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, schaut man eben durch diesen Zaun nicht mehr nur auf eine technische Anlage, sondern eben wirklich auf eine artenreiche Blühwiese. Und das macht was mit den Menschen.
Ja, total spannend, dass es auf jeden Fall positive Effekte in alle Richtungen hat, wie du das gerade genannt hast. Gibt es denn Beispiele, wie die Stakeholder vor Ort davon profitieren?
Also als konkretes Beispiel könnte man zum Beispiel eine Naturschutzbehörde nennen, die ja genau wie andere Stakeholder einfach auch dem aktuellen Flächennutzungsdruck unterlegen ist. Also Deutschland als Land per se ist relativ klein, die Bevölkerungsdichte ist ziemlich hoch. Das heißt, wir haben de facto eigentlich keine Fläche in Deutschland mehr, wo man sagen kann, die dient nur dem Naturschutz oder die dient nur der Forstwirtschaft. Und da ist es zum Beispiel so, dass jetzt eine Naturschutzbehörde sagen könnte, auf dieser Trasse stellen wir jetzt einen ökologisch wertvollen Lebensraum her in Kooperation mit uns und das kann perspektivisch dann eben ein Biotop werden. Oder wir haben auch schon Biotope auf unseren Trassen, das erhält man dann gemeinsam.
Win-win-Situation für alle Beteiligten, das ist nachvollziehbar. Ja, das Wort Sumpfspannwerke ist mehrfach gefallen. Was versteht man denn genau darunter?
Sumpfspannwerke, das Wort ist ein kleines Wortspiel, wie man sich schon denken kann. Die Idee dahinter besteht daraus, dass wir aus Flächen, die wir in unseren Umspannwerken nicht nutzen, aber für die technischen Anlagen, also das sind dann häufig einfach Rasenflächen, dass wir die anders pflegen, anders herrichten teilweise und so artenreiche Blumenwiesen herstellen langfristig. Und dadurch, dass das Ziel von artenreichen Blumenwiesen natürlich auch ist, Insekten anzulocken, ist dann eben bei uns, wird dann aus einem Umspannwerk ein Summspannwerk. Aufgrund des Bienensummens oder des Hummelgebrumms hat sich das Wort auf jeden Fall sehr angeboten.
Ein schönes Wortspiel auf jeden Fall. Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
Ja, die Idee kam von unserem ehemaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung, dem aufgefallen war, dass wir relativ viele Flächen in der Landschaft haben, in unseren Umspannwerken, die nicht genutzt werden, jetzt von der Technik und vom Betrieb. Und ja, er hatte eben den Gedanken, dass man die doch sicherlich ökologisch aufwerten könnte und gab dann wiederum diesen Gedanken an uns weiter. Und ja, mit Abstimmung mit dem Betrieb, mit anderen Stakeholdern, was man jetzt dort machen kann, immer mit Blick auf Versorgungssicherheit und Arbeitssicherheit, ja, sind wir dann bei den Blumenwiesen gelandet, die wir jetzt seitdem jedes Jahr weiter umsetzen auf mehreren Flächen.
Ein super schönes Projekt, wie ich finde. Wie unterscheidet sich denn so eine Summspannwerkfläche letztendlich von einer klassischen Fläche, was die Pflege angeht? Ist das sehr viel aufwendiger? Muss da sehr viel mehr Geld in die Hand genommen werden dafür?
Ja und nein. Also wir haben ja weiterhin technische Anlagen dort stehen. Das heißt, alles, was darunter wächst, muss natürlich weiterhin kurz gehalten werden. Die Flächen werden weiterhin gemulcht. Der Kontrast dazu sind dann, wie gesagt, die Blumenwiesen. Dort wird eine andere Pflege durchgeführt. Das heißt, wir mähen dort weniger. Also je nachdem, was es für ein Standort ist, welche Pflanzen vorkommen, sind es 2 bis 3 Mal pro Jahr. Und ganz wichtig dabei ist zum einen, dass wir anderes Mähwerk verwenden und zum anderen, dass das Schnittgut dann mitgenommen wird, um die Flächen langfristig abzumagern. Beim Mulchen bleibt einfach, also man kennt das ja vom eigenen Garten auch, man fährt einfach oder mäht einfach rüber, lässt das Schnittgut liegen und hat das war's dann. Und das ist dann der große Unterschied. Und ja, es kostet auf jeden Fall mehr Geld, unter anderem auch für die Entsorgung dann von dem Schnittgut. Ja, man sieht es auf jeder Fläche, es lohnt sich.
Ja, nachdem du jetzt auf die Unterschiede in der Flächenpflege eingegangen bist, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es da vielleicht auch im Alltag in unseren unterschiedlichen Regionen in Baden-Württemberg Unterschiede gibt.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in ganz Baden-Württemberg unser Stromnetz. Dementsprechend sind wir in der Rheinebene unterwegs. Wir sind auf der Schwäbischen Alb, aber auch im Schwarzwald. Und die Vegetation startet überall zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, wenn die Rheinebene so richtig loslegt, bedeutet das, so 2 Wochen später können wir dann auf der Schwäbischen Alb mit dem ersten Schnitt anfangen. Also da muss man sich schon Gedanken machen, wie man das am besten organisiert, auch mit den Dienstleistern vor Ort, die für uns die Maat machen. Und das ist natürlich dann auch ein relativ großer Aufwand, zu schauen, dass es immer für jeden Standort der richtige Zeitpunkt ist und auch die richtige Menge an Schnitten dann im Jahr.
Das glaube ich sofort. Und ich finde, es ist einfach ein total toller Beitrag auch zu dem Thema Biodiversität. Gesa, wenn ich auf das zurückkomme, was du anfangs gesagt hast, Stichwort Artenvielfalt und Ausgestaltung der Lebensräume, ein tolles Beispiel. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in aktuellen Zeiten nicht immer ganz ohne Herausforderung ist, solche Maßnahmen auch umzusetzen. Gibt es denn Beispiele oder Stellen, wo das in der Praxis auch total herausfordernd und anspruchsvoll ist, solche Maßnahmen umzusetzen?
Ich denke, da hat jedes unserer beiden Projekte so die ganz eigenen Herausforderungen. Also beim Thema ökologisches Trassenmanagement ist unser Hauptthema eigentlich die Zeit. Also es ist tatsächlich so, wir haben Potenzial ohne Ende und viele, viele Ideen. Aber unsere Projekte sind meistens auch sehr planungsintensiv in der Umsetzung. Das geht dabei los, dass wir eben nicht nur Fernerkundungen machen der Flächen, sondern wirklich vor Ort Begehungen. Und die Netze BW betreibt ja ein Hochspannungsnetz in Baden-Württemberg und auch bis Bayern. Das heißt, wir haben häufig vor Ort Termine, wo man mal eben von Stuttgart bis an den Bodensee zu fahren hat, um dann wirklich vor Ort zu schauen, was für Arten und Lebensräume kommen da denn vor. Dann sind natürlich sehr, sehr viele Stakeholder beteiligt, die wir alle mit ins Boot holen müssen. Wir müssen informieren, wir müssen teilweise Genehmigungen einholen. Und da vergeht dann gut und gerne mal 1 bis 2 Jahre, bis ein Projekt von der Idee bis zur Umsetzung dann auch kommen kann.
Wow, das glaube ich sofort, dass da Herausforderungen mitschwingen. Und habt ihr dann in dem Sinne auch Zielkonflikte bei euren Projekten, die man dann im Alltag immer wieder ausbalancieren muss?
Definitiv. Also einfach an der Menge der Stakeholder ist ganz klar, dass sich nicht immer alle einig sind. Das geht los dabei, auch das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass die Flächen, die unsere Freileitungsanlagen queren, die gehören nicht der Netze-BW. Das heißt, wir sind eben auch an Eigentumsrechte gebunden. Wir müssen mit den EigentümerInnen vor Ort auch klären, wie wir die Flächen pflegen. Das passiert über sogenannte Dienstbarkeitsverträge dann auch. Wir sind natürlich an geltende Wald- und Naturschutzgesetze gebunden. Und all diese Parteien haben durchaus ihre ganz eigenen Vorstellungen, wie die Fläche auszusehen hat. Also ein Eigentümerin XY möchte vielleicht Holz schlagen, die Forstbehörde sagt aber, hier ist ein Waldschutzgebiet, das darfst du nicht oder nur in dem Ausmaß. Der Netzbetreiber muss gewisse Mindestabstände von der Vegetation zu den Leiterseilen einheuen und so weiter. Also da merkt man schon, es sind definitiv viele verschiedene Interessensgruppen, aber meistens werden wir uns dann doch einig und alle profitieren.
Was würdet ihr sagen, was der Aspekt ist, der am allerhäufigsten unterschätzt wird bei diesen Maßnahmen?
Ich glaube, der lange Atem wird häufig unterschätzt. Lisa hat es gerade schon angedeutet. Manche Abstimmungen dauern einfach länger. Dann ist man auch teilweise der Witterung ausgesetzt. Dann hat man irgendwie mal ein Jahr, wo es viel regnet, kann man dann manche Sachen nicht umsetzen. Dann muss man es halt wieder verschieben. Also man ist da schon manchmal ja vielen Themen so ein bisschen, jetzt ist nicht negativ gemeint, aber ausgeliefert. So, dass man die immer wieder dann zusammenfinden muss, diese losen Enden teilweise, um das dann doch umgesetzt zu bekommen.
Und als Ergänzung vielleicht noch, bei beiden Projekten gilt auch, dass wir nie einfach nur Schema A über alle Standorte drüber bügeln können. Also eben dadurch, dass wir versuchen, die Konzepte wirklich standortspezifisch auch zu entwerfen, was man tun muss, wenn man einen echten ökologischen Mehrwert auch schaffen möchte. Auch dadurch ist es wirklich ja einfach sehr planungsintensiv, weil jeder Standort anders ist.
Ja, total spannende Aspekte von euch beiden, die ihr gerade reingebracht habt. Und das würde ich gerne als Chance auch nutzen, mal den Blick nach vorne zu werfen. Wo seht ihr denn das Thema in den nächsten 10 Jahren? Wohin geht die Reise?
Die Reise geht auf jeden Fall weiter. Tatkräftig voraus. Wenn ich mir jetzt so die letzten paar Jahre anschaue, was wir alles aufgebaut haben, in kürzester Zeit eigentlich, freue ich mich sehr auf die nächsten 10 Jahre und denke, dass wir unglaublich viel Flächen umgestaltet haben und ganz viele neue Strukturen ja der Natur, der Landschaft wieder zurückgegeben haben. Und ja, ich denke, da können wir dann in 10 Jahren ja auf jeden Fall noch stolzer drauf blicken, als wir heute schon auf viele einzelne Startpunkte sind. Ja. Speziell für die Sumpfspannwerke haben wir uns auch Ziele gesetzt. Also wir machen jedes Jahr 10 weitere Standorte. Wir sind jetzt dieses Jahr bei 80 Standorten und wir haben circa 280 Umspannwerke. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wenn man 10 pro Jahr macht, wo wir dann in 10 Jahren wären, bei wie vielen Standorten. Und ja, großes Ziel ist natürlich, dass wir überall, wo es möglich ist, diese Flächen umgestalten und das, ja, genau, verfolgen wir weiter.
Fürs ökologische Trassenmanagement haben wir uns auch ein Ziel in der Zukunft gesetzt, tatsächlich ein sehr konkretes, was ein bisschen weiter weg liegt als 10 Jahre, nämlich wollen wir bis 2045 90% aller geeigneten Hochspannungstrassen dann eben auch ökologisch pflegen. Also das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir sind wirklich auch mit Feuereifer dabei, das derzeit in die Tat umzusetzen. Und wenn ich dürfte, würde ich gerne einen Wunsch für die Zukunft noch an dieser Stelle loswerden. Der wäre nämlich, und das ist wirklich gerade beim ÖTM, also kurz für ökologisches Trassenmanagement, sehr wichtig, das Konzept von Natur auf Zeit. Also darunter versteht man ein recht dynamisches Naturschutzkonzept, was zum Beispiel gesetzlich, also vom Bundesamt für Naturschutz, bereits im Kiesabbau oder Rohstoffabbau auch gewährt wird. Das heißt, man schafft Natur auf Zeit, aber für die Anlagenbetreiber oder KiesgrubenbetreiberInnen in diesem Zusammenhang ist ganz klar, sie haben die Rechtssicherheit, dass wenn sie früher oder später wieder mit dem Abbau beginnen wollen, dann drohen auch weder Strafen noch Auflagen, wenn sie eben auch wieder eingreifen müssen an diesen Orten. Und sowas gibt es derzeit nicht für Netzbetreiber, was viele, denke ich mal, dann auch auffällt, wirklich sich sehr, sehr aktiv auch im praktischen Artenschutz einzusetzen. Also wir begegnen immer wieder der Sorge, dass wenn wir uns jetzt für den Artenschutz oder die Biodiversität einsetzen vor Ort, dass wir dann zukünftig mit zusätzlichen Auflagen oder sogar Strafzahlungen zu rechnen haben, wenn wir, was ja unsere Pflicht Nummer 1 ist, diese Anlage warten müssen und dann eben doch wieder in die Fläche reingehen. Und da würden wir uns wirklich sehr wünschen, dass das Konzept von Natur auf Zeit auch für andere Infrastrukturprojekte dann auch bewilligt wird.
Ja, vielen Dank für die Einblicke und auch immer spannend und schön, wenn es konkrete Ziele gibt und auch deinen Wunsch, den du gerade nochmal geäußert hast, Gesa, absolut nachvollziehbar. Was braucht es denn da, damit das wahr wird?
Aus meiner Sicht braucht man dafür Willen von allen Seiten, Pragmatismus und auch den Mut, Sachen auszuprobieren, die auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn ergeben. Also genau das machen wir ja. Vor 5 Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, was jetzt irgendwie Natur, Biodiversität mit einem Stromnetz zu tun hat. Aber das schließt sich nicht aus. Und das sind eben Ansätze für mich, die extrem wichtig sind, sie weiter zu verfolgen und auch ja alle Leute mitzunehmen. Denn ich denke, das ist so die Saat, die wir auch als Team überall pflanzen wollen, die Leute zu motivieren, so um die Ecke zu denken und sich daran zu beteiligen und es nicht auszuschließen. Das ist für mich wichtig.
Super, ganz vielen Dank. Ich glaube, das ist nochmal eine super gute Zusammenfassung von dem, was wir gehört haben. Ja, gegen Ende jeder Folge haben unsere Gäste die Möglichkeit, Zahlen, Daten, Fakten zu nennen zu dem Thema, bei denen sie sagen, hey, das ist wichtig, das sollten alle mal gehört haben, das sollte man sich merken. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, ob ihr für unsere Hörerinnen und Hörer eine Lese- oder Hörempfehlung abgeben könntet.
Genau, also im Falle von ökologischem Trassenmanagement möchte ich wirklich nochmal darauf hinweisen, wie groß das Potenzial ist. Also wir als Netze BW betreiben auf rund 3500 Kilometern allein Hochspannungsfreileitungsanlagen. Also da ist die Mittelniederspannung Erdkabel da noch nicht mal mit drin gerechnet. Und davon, von diesen 3500 Kilometer, verlaufen schon rund 40% durch ökologisch sensible Gebiete. Damit meinen wir Schutzgebiete oder auch Wälder. Und genau hier ist ein ökologisches Trassenmanagement natürlich super wichtig und bietet damit auch echt einen gigantischen Hebel, ein gigantisches Potenzial, um eben Rückzugs- und Lebensräume für Flora und Fauna zu schaffen.
Ja, also Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind jetzt dieses Jahr bei 80 neuen Standorten von 280 Umspannwerken, die potenziell Umspannwerke werden können. Und wir sind bei rund 190.000 Quadratmetern. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich eine riesige Menge. Und wie gesagt, wir sind erst bei 8 Standorten.
Vielen Dank. Dann schließt doch gerne eure Lese- oder Hörempfehlung an.
Mein Buchtipp wäre von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg, ein Buch namens Was hat die Mücke je für uns getan? Vielleicht eine Frage, die man sich an lauen Sommerabenden gerne auch mal stellt. Und das erklärt wirklich sehr humorvoll, gut bebildert und auch für Laien verständlich, was Biodiversität überhaupt bedeutet und wieso sie wirklich für den Menschen, sei es jetzt für Wirtschaft oder auch wirklich für das menschliche Überleben als Art auf dieser Erde, auch wichtig ist. Das liest sich wirklich sehr gut weg und endet aber auch sehr positiv mit Handlungsempfehlungen und macht Lust, sich dafür einzusetzen.
Das klingt nach einer spannenden Lektüre für den Sommer. Ganz vielen Dank für eure Zahlen, Daten, Fakten und den Buchtipp am Ende. Und ja, wir sind am Ende der Zeit unseres Podcasts angekommen. Also ganz herzlichen Dank für eure Einblicke und die Zeit, die ihr euch heute gegeben habt, uns allen ein bisschen mehr über das ökologische Trassenmanagement zu erzählen.
Super gern. Wir bewegen uns ja mit unseren Themen im Spannungsfeld zwischen Energiewende, Klimaschutz und Biodiversität. Und wie das bei beiden globalen Krisen natürlich der Fall ist, können wir sie nur gemeinsam bewältigen. Und dafür sind Austauschformate wie dieser Podcast natürlich super wichtig. Von daher vielen Dank für die Gelegenheit, uns unsere Themen hier heute vorstellen zu dürfen.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Gesa hatte ja schon die 2 wichtigsten Punkte genannt. Es freut mich sehr, dass wir hier die Chance hatten, nochmal unsere Ideen und unsere Vision hinter den 2 Themen vorstellen zu dürfen. Und ja, wir freuen uns sehr auf Nachahmer. Und stehen auf jeden Fall jederzeit bereit, um uns auszutauschen und neue Verbindungen zu knüpfen.
Vielen Dank an euch beide.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.